SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Maywald. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, freut mich sehr, hier zu sein.
Sie sind erfolgreicher Autor und Podcaster, seit mehr als 20 Jahren mit Italien fest verbunden. Die Wahlheimat Grado, kurzer Geografieunterricht mal eben bei uns. Wo genau liegt das und was sind die drei Dinge, die man über Grado wissen sollte?
Ja, ich denke, der Geografieunterricht ist nötig, denn Grado ist in Deutschland tatsächlich noch unbekannt, was man ja von nicht vielen italienischen Orten sagen kann. Ich werde öfter gefragt, Grado, liegt das am Gardasee, weil es so ähnlich klingt? Nein, es ist eine Insel, die zwischen Venedig und Triest liegt, an der oberen Adria. Eine Insel, die allerdings mit einem Autodamm mit dem Festland verbunden ist. Also man kommt gut hin. Es ist eine Fischerinsel mit immerhin noch 70 Familien, die vom Fischfang leben. Aber gleichzeitig ist es eine Urlaubsinsel mit 7 Kilometern Sandstrand, mit einer bezaubernden Altstadt, mit einer Basilika, die mehr als 1000 Jahre alt ist. Also es gibt auch die Geschichte. Und es ist für mich, ich lebe dort seit 20 Jahren, bin mit einer italienischen Familie verheiratet, denn in Italien heiratet man nicht nur die Frau, sondern man bekommt die ganze Familie obendrauf. Es ist für mich die absolute Wohlfühlinsel, ich liebe es dort und fühle mich ganz einfach pudelwohl, weil es so viel bietet.
Es klingt ja ganz fantastisch, jetzt haben Sie gesagt, ist gar nicht so bekannt in Deutschland. Wie kommt's denn, dass... Klischee der Deutschen ist ja so, ja, Italien liebt man auch als Reiseziel, aber Grado hat man das noch nicht entdeckt.
Also tatsächlich ist das Friaul, die Region Friaul, Julisch-Venetien, irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss für Deutsche. Die kommen ja immer sowieso erstmal über die Brenner-Autobahn und dann lassen sie schon mal das Friaul links liegen. Es liegt aber auch daran, dass Grado lange österreichisch war und dass es deswegen einen sehr starken Österreich-Tourismus dort gibt. Und weil es eben eine Insel ist, kann der Tourismus nicht beliebig expandieren. Und deswegen ist Grado fest in österreichischer Hand. Ein paar Deutsche gibt es, unter anderem mich. Aber tatsächlich haben es die Deutschen noch nicht entdeckt. Ich kann es nur jedem raten, mal vorbeizuschauen.
Wie haben Sie es denn für sich entdeckt?
Ich war als 15-Jähriger zum ersten Mal im Ausland und dann auf einer italienischen Insel mit Sandstrand. Und ich dachte, was ist das denn für eine tolle Welt? Ich komme aus Braunschweig, ja. Niedersächsische Tiefebene, auch schöner, als man vielleicht denkt. Aber die Adria ist dann doch nochmal was anderes, vor allen Dingen, wenn man 15 ist und das gute Leben so gerade entdeckt und lauter schöne Menschen. Und ich habe immer gesagt, ich muss es mal schaffen, hier zu leben. Und tatsächlich habe ich ja dann eine italienische Frau kennengelernt. Seit etwa dem Jahr 2005 lebe ich dort.
Ja, Sie sind sehr erfolgreich als Autor, schreiben auch historische Romane, machen einen Podcast, Radio Adria, Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt, eines Ihrer Bücher. Nehmen Sie auch Ihr eigenes Leben schon mal so als Vorlage für die Romane?
Ja, absolut. Also es ist natürlich, es geht sehr viel um, also Laura, Leo, Luca und ich war mein erstes Italienbuch, wenn man so will, damals bei DTV erschienen, also wirklich ein großer deutscher Verlag. Und ich habe gesagt, wir sind im Jahr 2007, interessiert es die Leute wirklich noch, dass ein Deutscher in Italien lebt? Aber tatsächlich, mit diesem Buch fing alles an, es wurde ein Bestseller und hat mir sehr, sehr viele Türen geöffnet. Und ja, natürlich, ich mache mich und meine Familie immer wieder zum Protagonisten, aber die Scherze gehen alle auf mich. Also ich bin der Idiot ist und der sich sozial awkward verhält.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind seit mehr als 20 Jahren schon da. Fühlen Sie sich manchmal dann auch als Italiener?
Na, also... Das ist eine schwierige Frage. Hat was mit Heimat zu tun. Heimat ist natürlich immer da, wo die Familie ist. Also ich fühle mich dann schon dort zu Hause, das muss man schon sagen. Aber oft komme ich auch aus meiner deutschen Haut nicht raus. Also mein Lieblingsgericht, und ich beschäftige mich wirklich viel mit Kulinarik und habe schon in jeder italienischen Region alle Spezialitäten gegessen. Aber wenn man mir vernünftige Bratkartoffeln macht, dann bin ich einfach glücklich als Niedersachse.
Und sind aber auch einfach großartig.
Ja, voll. Und ich versuche ja, das ist ja mein großes Lebensdrama, dass ich in Italien keine vernünftigen Kartoffeln finde.
Kartoffelstampf gibt es ein Rezept bei Ihnen im Buch. Das muss man unbedingt ausprobieren.
Ganz genau. Das ist aus Triest. Das heißt Patatin Teccia. Das ist so eine Mischung aus Kartoffelstampf und Kartoffelbrei oder Kartoffelpüree. Und das ist schon so ein Geschmack, der mich so ein bisschen an die Kindheit erinnert. Damit kann ich schon sehr gut leben.
Diese Sehnsucht der Deutschen nach Italien, gibt's die oder ist das ein Klischee?
Nee, ich glaube, das ist kein Klischee. Also wir alle lieben Italien und das schon seit Hunderten von Jahren. Goethe war 2 Jahre in Italien, davon 1 Jahr in Rom. Also ich glaube, das zieht uns schon ganz besonders an. Das hat ganz viele Gründe. Es hat banale Gründe, das Wetter, generell das Klima, generell das Essen. Aber ich glaube, es gibt da noch was Tieferes. Ich glaube, so die italienische Kultur ist schon was ganz, ganz Besonderes. Mir hat mal ein befreundeter Kunsthistoriker gesagt, jedes Land hat so seine Höhen und Tiefen in den letzten 2500 Jahren gehabt, aber Italien war eigentlich immer vorn dabei, bei allem. Nach dem Römischen Reich, die mittelalterlichen Stadtstaaten, die Renaissance ist in Italien entstanden, in Florenz. Also das ist wirklich ein Land, was uns immer wieder fasziniert und auch inspiriert. Also die vielen, vielen großen Künstler, die aus Italien gekommen sind. Und was ich auch immer erzähle, was die Leute vergessen, Hollywood ist sehr italoamerikanisch geprägt. Fast alle großen Regisseure sind Italoamerikaner. Italiener sind einfach große Geschichtenerzähler. Also Francis Ford Coppola, Sergio Leone. Es gibt so viele Beispiele von berühmten italienischen Regisseuren und übrigens auch Schauspielern. Italo-Amerikaner, muss man immer sagen, sind oft Italiener, also Amerikaner, die mit italienischen Vorfahren. Aber ich glaube, da ist irgendwie etwas dran. Dieses Land macht einfach was mit uns.
So eine besondere Leichtigkeit, die man unterstellt.
Ganz genau. Es gibt das ist auch kein Klischee. Also es gibt dieses nahezu unübersetzbare Wort der Sprezzatura, dass man einfach auch sehr schwierige Dinge mit einer gewissen Gelassenheit angeht und erledigt. Giorgio Armani hat mal gesagt, das Leichte ist immer das Schwierigste, aber Italiener haben da wirklich eine gewisse Lässigkeit, auch große Probleme anzugehen, große Projekte anzugehen. Das geht auch manchmal schief, klar, aber ich glaube so fürs ganz normale Leben ist das eine ganz gute Einstellung.
Und für Sie als Autor, so ein Alltag, ein Tag in Grado, ist das dann pures Dolce Vita?
Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich auch fleißig, aber ich suche mir schon meine Dolce Vita Inseln. Das fängt damit an, das fängt mit dem Kaffee am Morgen bei Pino an. Da schreibe ich auch schon ein bisschen, habe meinen Computer dabei, aber höre auch immer so ein bisschen zu, über was sich der Ort gerade unterhält. Pino, muss man erklären, ist eine Bar, die es in Grado seit 60 Jahren gibt und seit 60 Jahren von derselben Person betrieben wird, nämlich Pino, der inzwischen 86 ist und nicht mehr hinter der Theke steht, weil seine Knie nicht mehr mitmachen, aber er sitzt eigentlich den ganzen Tag an seinem Stammtisch und lässt den Ort zu sich kommen. Und da erfährt man schon sehr, 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 sehr schöne Sachen. Ganz tolle Inspiration für meine eigenen Bücher, weil ich doch wirklich die Gelegenheit habe, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, das ist eben der große Vorteil, wenn man, also wäre ich als Deutscher ganz normal dorthin gekommen, wäre ich immer der Fremde geblieben. Aber ich habe ja eine italienische Familie geheiratet und deswegen saß ich praktisch ab Tag 1 bei Pino, auch wenn ich noch nichts verstanden habe, aber es war natürlich schon ein toller Eintritt.
Ja, da gehört man dann eher einfach mit
absolut
dazu.
Absolut, das passt dann. Ganz genau.
Ja, und jetzt klingt das alles so herrlich und Sie haben sich aber gesagt, Mensch, es ist so schön, da muss ich doch mal weg. Wie kam die Entscheidung?
Ja, das möchte ich auch mal wissen. Nein, also das war, als Autor muss man ja ab und zu mal raus. Ne? Also so schön es auch ist und so schön meine Rituale sind. Mich hat einfach eine Idee angetrieben. Ich habe mir gesagt, habe ich mit dieser wunderbaren Insel Grado, die ich ja vorhin beschrieben habe, Fischerinsel, Altstadt, Strand, habe ich einfach nur unglaubliches Glück gehabt oder gelten diese kleinen Rituale des Glücks, diese Dinge, die Italiener machen, vom Kaffee am Morgen bis zur Passeggiata am Abend, sind die sozusagen universell gültig? Gibt es universelle Glücksgesetze? Und dazu habe ich gesagt, ich müsste mal raus. Und auf eine Insel kann ich ja nicht. Ich bin ja schon auf einer. Also gehe ich in eine Großstadt. Und Triest war deswegen naheliegend, weil es auch für italienische Verhältnisse eine besondere Großstadt ist. Es ist natürlich eine italienische Stadt. Sie hat aber auch diese österreichische Vergangenheit, die für mich als Norddeutscher natürlich auch genauso fremd ist. Und es ist sozusagen ein doppelter Schleier der Fremdheit, der über dieser Stadt liegt. Und deswegen war ich sehr neugierig, mich da mal reinzustürzen und zu schauen, ob man so diese Italianità reproduzieren kann in einer fremden Umgebung.
Stefan Maywald ist bei uns. Sie können für alle Unentschlossenen noch Urlaubstipps in Sachen Italien geben. Ist denn Triest womöglich ein Geheimtipp? Wie sieht das aus?
Also ich bin mit dem Wort Geheimtipp immer sehr vorsichtig. Das gibt es kaum noch. Triest war vor ein paar Jahren so eine Art Geheimtipp, das muss man schon noch sagen, weil es auch so ein bisschen im Niemandsland lag, vor allen Dingen, als es natürlich noch die Ost-West-Blöcke gab. Das hat sich aber inzwischen geändert. Ich habe sogar gelesen, dass Triest eine der ganz großen Boomstädte der letzten Monate und Jahre geworden ist, einfach weil es sehr authentisch noch ist. Es ist noch nicht überlaufen, man erlebt noch viel vom echten Italien in einer Großstadt, wo aber trotzdem fast alles fußläufig zu machen ist. Also Geheimtipp würde ich es nicht nennen, aber es ist natürlich noch kein Venedig. Es ist noch nicht brutal überlaufen, auch wenn jetzt langsam die Kreuzfahrtschiffe kommen. Achtung, Achtung. Übrigens, über Kreuzfahrtschiffe kann man sagen, was man will, aber es ist schon ein sehr beeindruckender Anblick, wenn diese Riesenschiffe direkt an der Mole liegen.
Als wenn die ganze Stadt da landet.
Wahnsinn. Vor zwei Wochen waren zum ersten Mal, das war ein Test, waren zum ersten Mal drei Kreuzfahrtschiffe auf einmal da. 6.000 Besucher, das war natürlich ein echtes Chaos. Ne?
Ja.
Aber ich wollte nur sagen, so als kleiner Junge, diese Schiffe, die da irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter in den Himmel ragen und du guckst so hoch, das ist schon sehr beeindruckend, aber für mich wäre es keine Form des Urlaubs, das muss ich sagen. Aber dennoch, Triest ist kein Geheimtipp mehr, das wäre zu viel gesagt, aber es ist eine Stadt, schaut sie euch schnell an, bevor alle anderen sie entdecken.
Ist Triest womöglich ein gutes Reiseziel für Kaffeeliebhaber?
Ja, absolut. Das ist die Kaffeehauptstadt Italiens. Es gibt ja die schöne Statistik, Deutsche trinken etwa 7 Kilo Kaffee im Jahr. Und ich frage auf meinen Lesereisen immer, was schätzt ihr, wie viel Kilo trinken Italiener? Und die Antwort ist überraschend, 3 bis 4 Kilo. Italiener trinken fast am wenigsten Kaffee in ganz Europa, obwohl Kaffee so eine wichtige Bedeutung hat, so eine zentrale Rolle spielt im italienischen Leben. Aber es sind eben immer nur
die
Espresso-Pfützen. Ne? Die trinken keinen Latte Macchiato. Ja. Und was es auch in Italien nicht gibt, ist diese Bürokaffeekultur, dass man sich nachmittags in der Büroküche trifft und schon aus Langeweile literweise Kaffee trinkt. Gibt's nicht. Aber in Triest werden 10 Kilo Kaffee pro Jahr getrunken. Also die ziehen den Schnitt ein bisschen nach oben.
Das sind die Säufer.
Das sind die Kaffeesäufer. Die trinken also wirklich permanent Kaffee. Es ist auch historisch gewachsen. Dort kam der Kaffee einst an. Und es gibt eben auch noch diese großen Kaffeehäuser, die sehr an Wiener Kaffeehäuser erinnern, wo man alle Tageszeitungen bekommt. Es gibt das berühmte Café San Marco, in dem auch Teile meines Buches entstanden sind, das zugleich eine Buchhandlung ist, also wunderbar, randvoll mit Literaten und solchen, die es werden wollen. Unter anderem der aktuelle Literaturnobelpreisträger, er ist Ungar, Laszlo Sándor Kai, ist auch dort Stammgast. Also ich habe ihn nie getroffen, leider. Ich hätte mir immer die Frage gestellt, ob man Literaturnobelpreisträger um ein Selfie bitten darf. Ich bin mir da noch nicht sicher.
Vielleicht geht er jetzt nicht mehr hin, wenn so viele Touristen kommen.
Ja. Ja, genau. Die amerikanischen Touristen von den Kreuzfahrtschiffen pilgern natürlich zu den Kaffeehäusern. Und die Kaffeehäuser sind zwar groß, aber nicht so groß, dass man da mit einem kompletten Kreuzfahrtschiff reingehen kann. Aber es ist definitiv eine Stadt für Kaffeeliebhaber. Es gibt auch eine eigene Sprache, wie Sie ja schon angedeutet haben. Ein Cappuccino ist ein Capo und ein Espresso ist ein Nero. Und die Triestiner legen auch Wert darauf, dass man es genauso nennt. Also als ich das erste Mal ein Cappuccino bestellt habe, wollte ich nicht der Tippitoppi-Tourist sein, der seinen Reiseführer auswendig gelernt habe und habe einfach gesagt, ein Cappuccino bitte. Und der Barista hat mich wirklich angeschaut, als hätte er das noch nie gehört. Ja, also das, wo ich auch dachte, ey, Capo in B. Capo.
Also man sollte diese typischen Touristenfehler dann vielleicht doch vermeiden.
Ja, man sollte sie vermeiden, wobei ich, wie gesagt, ich wollte eben nicht auch so der Streber sein.
Der Klugscheißer, und der genau weiß,
es heißt Capo. Und lustigerweise, der Triestiner Cappuccino kommt auch in etwas kleineren Gläsern daher. Mhm. Wenn man einen großen Cappuccino will, und wir Deutsche wollen ja alle die großen Cappuccinos, dann muss man tatsächlich sagen Capo Grande.
Ja.
Aber normaler Capo ist so ein Zwischending zwischen Espresso und Cappuccino von der Größe und schmeckt ausgezeichnet.
Was ich in Ihrem Buch gelernt hatte, ich wusste gar nicht, mit dem Wasserglas, was dazukommt zum Espresso, vorher oder nachher trinken. Sie haben es dann endlich aufgeklärt.
Ja, ich wusste es auch lange nicht. Wasser wird vorher getrunken, um nämlich den Gaumen bereit zu machen für den Kaffee, weil der Kaffee ja eigentlich der Höhepunkt ist. Und lustigerweise, apropos Wasserglas, Triestiner haben die Eigenart, die ich noch nicht so recht durchschaut habe, sie lieben es, ihren Kaffee aus ganz normalen Gläsern zu trinken, statt aus Tassen. Das heißt dann, wenn man einen Cappuccino im Glas haben will, heißt das Capo in B. B steht für Bicchiere, also Glas.
Quizfrage, wie viele unterschiedliche Arten gibt es, in Triest einen Kaffee zu trinken?
Also ein Kollege Veit Heinichen, der die Triest-Krimis schreibt, hat es, glaube ich, mal ausgerechnet, spaßeshalber. Und der hat gesagt, bei 5000 war irgendwie Schluss. Also es gibt wirklich unendlich viele Kombinationen. Das ist aber auch typisch Italien. Ich habe auch mal geschaut bei meiner eigenen Familie. In meiner eigenen Familie gibt es niemanden, der den Kaffee gleich trinkt. Also jeder hat so seine kleine Anwandlung, hier mal mit Rohrzucker, da mal mit kalter Milch. Aber nicht zugeschüttet, sondern bitte das Kännchen nebendran, damit man selbst dosieren kann. Also da sind bei Kaffee sind Italiener wirklich sehr, sehr individuell.
Sie feiern geradezu ein Gefühl, ja, was im Grunde noch selten vorkommt, nämlich die Langeweile. Wann haben Sie denn die Langeweile bei Ihrem Experiment Triest so richtig erlebt?
Also ich war in einem nicht sehr spektakulären Apartment. Dort habe ich mich so ein bisschen eingerichtet und habe gemerkt, wenn man keine 20 TV-Programme hat, wenn das Internet wackelig ist, dann kommt so ein eigenartiges Gefühl auf, was wir alle lange nicht mehr hatten, weil wir ja, selbst wenn wir es haben, holen wir schnell das Handy raus und scrollen mal ein bisschen durch und finden immer irgendwas Interessantes oder vermeintlich Interessantes, wie uns der Algorithmus fesselt. Keiner wartet mehr an der Supermarktkasse und starrt vor sich hin, man guckt aufs Handy. Ich habe in Triest gemerkt, dass so mal so eine halbe Stunde, Langeweile ist ein negatives Wort irgendwie, ne? Aber ich glaube, wir sollten...
Fördert ja Kreativität, sagt man bei den Kids.
Absolut, absolut. Also man muss auch mal sich so, man muss wirklich mal nichts tun. Und zwar nicht tagelang, aber wirklich mal, ich bin dann irgendwie durch die Wohnung gestiefelt, dann gab es in dem Gemeinschaftsraum eine Bibliothek mit uralten Büchern und da habe ich mir eins genommen, ein deutschsprachiges Buch. Und habe dann festgestellt, dass es in der DDR gedruckt worden. Und dann dachte ich mir, was hat dieses Buch wohl so erlebt, dass es jetzt in Triest in einem Apartment steht? Und da sind mir dann sofort wieder schöne Geschichten eingefallen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir alle versuchen sollten, wirklich Langeweile mal wieder so ein bisschen zu kultivieren. Nicht meditieren dabei, nicht beim Geschirrspülen einen Podcast hören, sondern wirklich nur mal Geschirrspülen oder wirklich nur mal auf der Couch liegen und mal an die Decke starren. Das ist auch eine Form der Meditation.
Ich denke, als Autor kann man solche Momente ja wahrscheinlich auch immer nutzen. Da braucht sie auch eine besondere Beobachtungsgabe. Wie ist das so? Wo gucken Sie als erstes hin, wenn Sie an neue Orte kommen? Wie geht das?
Also ich habe gemerkt, wenn ich in einer fremden Stadt bin, gehe ich sehr, sehr gern zuerst in Buchhandlungen. Das ist wahrscheinlich eine Deformation professionell. Manchmal gucke ich dann auch, ob meine Bücher dort liegen. Und wenn sie dort liegen, schiebe ich sie nach vorne. Das sind so die Tricks, die jeder Autor macht. Auch der Bestseller-Autor Nummer 1 vom Spiegel macht das. Ich schaue, aber wo ich wirklich gern hingehe, sind die ganz normalen Bars. Ne? Und ich bin ja sehr viel in Italien unterwegs und in Italien hat halt jedes Viertel noch diese Bar. Und eine Bar heißt jetzt nicht, dass es da alkoholische Getränke gibt, sondern in Italien ist die Bar der Treffpunkt des Viertels. Und es ist immer auch ein sehr heterogenes Gemisch. Es gibt also nicht die Studentenbar, das Oma-Café mit Kuchen. Nein, alle treffen sich dort. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ganz besondere Mischung, die allen auch gut tut. Es tut dem Politiker gut, der aus dem Parlament kommt in Triest zum Beispiel und dann wirklich mit den Hausfrauen am Tisch steht, ja, der erfährt dann einfach nochmal eine andere Wirklichkeit, als würde er in einen intellektuellen Café gehen. Und deswegen bin ich also besonders gern in kleinen, typischen Bars.
Wir haben jetzt eben gehört, auf Grado gibt es den Pino, mit 86 hockt er immer noch in seiner Kneipe. Mhm. Und haben Sie einen Pino in Triest gefunden?
Also ich habe ein sogenanntes Buffet gefunden. Ein Buffet ist ein typisch Triestiner Ort, wo man am Tresen isst, besonders zur Mittagszeit. Und da habe ich mich schon sehr, sehr wohl gefühlt. Ich war abends immer dort. Ich habe natürlich kein Pino in dem Sinne gefunden, dass ich sofort am Stammtisch saß. Dazu war dann auch das wäre auch vermessen gewesen. Ja. Hätte ich dann sofort, das wäre mir auch peinlich gewesen.
Aber braucht ja schon eine Zeit, um mal in solche Kreise aufgenommen zu werden.
Absolut. Ja. Aber wo ich besonders gern war, ich habe es auch schon erwähnt, ist das Café San Marco. Es ist ein Kaffeehaus aus dem Jahr 1914. Es ist randvoll mit Literatur und mit Literaten. Der Kaffee schmeckt ausgezeichnet und da kann man schon sehr schön sitzen und Menschen beobachten.
Haben Sie eigentlich in Triest gefunden, dieses Experiment raus aus Grado, ab in die Großstadt? Haben Sie da gefunden, was die italienische Seele ausmacht?
Also ein bisschen schon, denn ich habe schon gemerkt, dass man vieles tatsächlich transportieren kann. Ne? Also es geht ja damit schon los, dass sich das Leben so intensiv draußen abspielt, dass sich das Leben so intensiv in Bars abspielt, dass jeder seine Bar am Morgen hat. Bei manchen ist das San Marco, aber es muss nicht immer das große Kaffeehaus sein, es kann auch immer eine kleine Bar sein. Und ich glaube, dieses morgendliche Ritual des Kaffees, so banal es klingt, ist schon ein echter Glücksbaustein. Punkt 1, du bist einfach sozial eingebunden. Und das ist in der Großstadt vielleicht sogar noch wichtiger als auf dem Dorf, wo man sich sowieso kennt. Es ist ja immer viel über darüber geredet worden, warum sind Italiener das älteste Volk Europas? Viel ist über die mediterrane Diät gesprochen worden, über das Draußensein. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, niemand ist allein. Also auch die Älteren, die vielleicht auch Witwer oder Witwe geworden sind, sind nicht allein, haben ihre halbe Stunde in der Bar. Ich kann das wunderbar bei Pino beobachten, in Grado. Ich habe es aber auch in Triest beobachtet und habe gemerkt, das ist einfach eine Sache, die können wir uns wunderbar abschauen. Was ich auch erlebt habe, ist, dass die Passeggiata wirklich was ganz, ganz, ganz was Tolles ist. Die Passeggiata ist das Flanieren. Ja. Es ist kein Schrittzählen mit einem Fitbit oder mit der Apple Watch, sondern du gehst einfach spazieren. Oft nach dem Essen, nach dem Abendessen, du triffst dich nochmal auf der Piazza mit den Freunden. Nicht immer die große Piazza, sondern die Piazza des Viertels. Ne? Und dann wird dann nochmal ein bisschen geplaudert. Das ist in Süditalien natürlich nochmal verbreiteter als in Norditalien, weil das ein bisschen wetterabhängig ist. Ne? Da haben Italiener einfach den großen Vorteil, dass sie 10, 11 Monate im Jahr draußen sein können. Das haben wir Deutschen leider nicht. Dennoch sage ich, es gibt auch Untersuchungen, die ich zitiere, man weiß, dass das Spazierengehen wirklich auch bei mentalen Problemen hilft, oft besser als jedes Medikament. Und
haben die Philosophen schon gesagt, im Gehen kann man besser denken.
Ganz genau, Ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, er traut keinem Gedanken, der nicht ergangen wurde.
Ja. Ich möchte trotzdem ein anderes Stichwort aufgreifen, nämlich die mediterrane Diät. Mhm. Wie sieht die denn speziell in Triest aus? Gibt es da so das typische Essen?
Also es gibt, was es nicht gibt, ist, und das war, da war ich sehr betrübt drüber, es gibt nicht die typische Pasta. Und ich bin ein großer Nudelfan. Ich liebe Spaghetti.
Spaghetti darf man in Italien doch gar nicht sagen. Muss man da nicht Linguine sagen oder eher die Tagliatelle?
Man kann Spaghettoni essen, man kann Spaghettini essen. Spaghetti sind aber völlig okay. Aber Linguine gibt es natürlich auch, die sind ein bisschen flacher und breiter. Es gibt in Triest natürlich sehr, sehr viel Fisch. Logisch, es ist eine Stadt, die direkt am Meer liegt und zwar wirklich unmittelbar am Meer. Da ist also nicht irgendwo ein Hafen, sondern der Hauptplatz Piazza d'Unità d'Italia liegt direkt an der Adria. Es ist wirklich was ganz, ganz Einmaliges. Allein dieser Hauptplatz ist schon fast eine Reise wert oder zumindest ein Abstecher. Also es gibt Fisch, es gibt auch Gemüse aus dem Karst. Was es aber nicht gibt, es gibt nicht so das typische Pasta-Gericht. An anderen Orten, es gibt natürlich, man bekommt es in den meisten Restaurants, aber typischer ist eher, sind eher die Buffets, wo es tatsächlich auch noch sehr, sehr mitteleuropäisch geprägt ist. Es gibt Gulasch, es gibt das wunderbare Panino col prosciutto e crema. Also ein warmes Brot, Kochschinken und darüber wird Meerrettich gerieben. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Das ist toll.
Also das ist so das Typische, was es für Dresden ist. Und da gibt es das an jeder Ecke dann? Oder wie ist das?
Nicht an jeder Ecke, aber es gibt eben diese Buffets schon. Die sind sehr, sehr verbreitet. Und das sind wirklich auch ganz informelle Orte. Man isst im Stehen. Ja, also es ist jetzt nicht so italienisch die große Tafel, wie es in der Werbung immer suggeriert wird, die es übrigens auch sowieso recht selten gibt. Italiener essen auch oft im Stehen und sind auch durchaus gehen da durchaus mit einer gewissen Geschwindigkeit durch. Abends wird sich natürlich Zeit gelassen, aber tagsüber oder gerade, wir wissen alle, das italienische Frühstück ist manchmal nur ein Espresso und wenn es hochkommt, noch ein Cornetto, der komischerweise in Norditalien Brioche heißt, obwohl Brioche eigentlich das französische Wort für Kuchen ist, aber das führt uns zu weit. Ja. Also es gibt schon ein paar Eigenheiten in Triest, das muss man sagen, aber das liegt natürlich auch an dieser unglaublichen Mischung einer Hafenstadt, die zugleich österreichisch ist, italienisch und auch noch ganz viele slowenische Einflüsse hat.
Wo sich das kleine Glück in Italien finden lässt. Haben wir schon einiges gehört vom Autor Stefan Maywald heute Vormittag in SWR1 Leute. Und es ist ja wirklich so, es geht immer um diese kleinen Dinge im Alltag, die ja das große Glück am Ende ausmachen. Was gibt es noch zu erwähnen? Was war ganz besonders wichtig?
Also, was ich auch sehr, sehr liebe an Italien und was man auch gut reproduzieren kann, ist, man kann es nur nicht gut übersetzen, es ist die Spaghettata. Es kommt ein großer Topf Nudeln in die Mitte des Tisches. Es muss nicht das beste Essen sein. In Italien ist es manchmal gar nicht so wichtig, was man isst, sondern mit wem man es isst. Und die Spaghettata ist so dieses typische abendliche Essen mit Freunden oder in der Familie, was ich sehr, sehr schätze, was ich sehr, sehr liebe, denn abends wird sich auch Zeit gelassen. Das artet aber nicht aus. Achtung, also dann fliegen da keine Rotweinflaschen durch die Gegend. Also es ist einfach ein sehr, sehr entspanntes, schönes Ritual. Da sind wir wieder bei Ritualen, ne? Was ich jedem nur empfehlen kann.
Ja, was eben schon angedeutet wurde, so dieses Thema Einsamkeit, das gibt es in Italien nicht so, weil da die Großfamilie einfach automatisch dazugehört. Wie war das jetzt bei diesem Experiment in Triest? Natürlich, man wird nicht in Familien aufgenommen, aber kommt man mit den Leuten ins Gespräch? Ist das womöglich einfacher als hier in Deutschland?
Also ich glaube schon, dass Italiener sozialere Wesen sind als Deutsche. Man kommt mit ihnen ins Gespräch. Wie gesagt, ich wurde jetzt nicht von einer Familie eingeladen. Dafür kam mein Schwiegervater mich besuchen. Der wollte mal gucken, was da los ist mit dem Schwiegersohn, warum der jetzt plötzlich in Triest lebt. Und der dachte, ist mit der Ehe alles in Ordnung. Und der ist 86 Jahre alt und extrem fit und hatte nach einem Tag in Triest schon mehr Bekannte als ich. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie Italiener das machen. Der hat dann zufällig alte Freunde auf der Straße getroffen und hat mich dann auch an eine italienische Familie sozusagen vermittelt, dass ich bei denen mal essen durfte, was auch sehr, sehr nett war. Und da sind Italiener schon wirklich sehr, sehr extrovertiert, was das angeht, aber auch nicht auf eine anstrengende Art, sondern schon elegant. Aber klar, du kommst ins Gespräch, weil das Leben sich an sozialen Orten abspielt. Und deswegen ist es automatisch, auch wenn man nur den Kaffee al Banco trinkt, ne? Also sich nicht hinsetzt, sondern nur am Tresen steht.
Ja.
Genau. Übrigens auch typisch italienisch, wenn Italiener sich zum Kaffee verabreden, dann geht's al Banco, dann trinken beide den Espresso, wie geht's deinen Kindern, so geht's meinen Kindern, Wiedersehen. Also das ist nicht so, dass man sich hinsetzt mit einem Kaffee Latte und erstmal eine Stunde. Das ist dann auch irgendwie, also da ist auch ein gewisser Speed dahinter, was ich irgendwie auch ganz cool finde.
Absolut. Ja, und dieses Lebensgefühl, das klingt jetzt erstmal so, ja, das zu erforschen, mit Arbeit hat das Ganze nichts zu tun. Aber es geht ja als Autor dann darum, am Ende etwas rauszumachen. Also wie sind Sie da vorgegangen, permanent? Notizen geschrieben, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, permanent Notizen geschrieben nicht. Das wär dann auch wieder poco elegante gewesen, hätte ich da sozusagen mitgeschrieben, welche Gespräche ich da belauscht habe. Aber ich hatte im Café San Marco natürlich immer meinen Laptop dabei, wie so viele, weil das ist eben das Literatencafé und per Hand schreibt keiner mehr. Und ich habe dann natürlich schon so die Mosaiksteine, die ich entdeckt habe, die habe ich zusammengesetzt zu einem Buch und zum Espresso unter Sternen und da die Erkenntnisse nochmal zusammengetragen. Ja, es geht. Man kann vieles Italienische auch anderswo erleben und man kann vieles Italienische auch in Deutschland erleben.
Wer so lange wie Sie in Italien lebt, welche Tipps, die Sie jetzt weitergeben, hätten Sie gerne am Anfang schon gehabt, als Sie in Italien angekommen sind? Gibt's da was?
Oh, gute Frage. Ich habe mich in den ersten Monaten, ich würde fast sagen Jahren, blamiert damit, dass ich zu allem und jedem immer Ciao gesagt habe. Und Ciao ist eigentlich ein sehr vertraulicher Gruß. Ich habe zum Beispiel meinem Schwiegervater bei der ersten Begegnung Ciao, mit Ciao begrüßt. Und das, mir läuft es noch immer eiskalt den Rücken runter, wenn ich an diese Situation denke. Meine Schwägerin sitzt meine Schwiegereltern bis heute, nach 20 Jahren, und ich gleich der fröhliche deutsche Ciao.
Wie hat er reagiert?
Er hat geschluckt, aber nichts gesagt. Also da ist er höflich genug, aber ich glaube, ich habe da ein paar echte Schnitzer gemacht, so alle mit Ciao so rumzu. Das ist wirklich sehr, sehr. Also Italiener legen schon Wert auf Förmlichkeit. Bei aller Großherzigkeit, man darf sie jetzt nicht einfach abbusseln, man darf ihnen nicht Ciao sagen, man darf vor allen Dingen zum Beispiel den Polizisten, der einem im Verkehr stoppt, dem darf man auch nicht Ciao sagen, das ist fast eine Beleidigung. Also das hätte ich schon gern vorher gewusst, da war ich ein ziemliches Trampeltier. Natürlich aus der Euphorie heraus, hier
ja,
ist alles so toll.
Man will freundlich sein.
Man will freundlich sein und alles ist so toll und alle haben gute Laune, dann na, Ciao.
Ja.
Nein, kein Ciao.
Okay, also wir streichen das Ciao.
Ja.
Gibt es noch was auf der Fettnäpfchenliste ganz oben steht?
Naja, also das wusste ich schon, auch schon vor 20 Jahren, so Cappuccino ab Nachmittag, das
ja,
finden Italiener
mehr
komisch.
Ja.
Ich finde es inzwischen auch komisch, wobei ich sagen muss, so wenn es in Venedig 4 Grad am Nachmittag hat und November ist, dann kann man schon auch ein Cappuccino trinken, was überhaupt nicht geht, ist nach dem Abendessen. Und das machen immer noch viele Deutsche. Das habe ich noch nie gemacht. Es ist halt schon komisch, nach dem Abendessen dann nochmal so ein Viertel Liter aufgeschäumte Milch in sich reinzudrücken. Da gibt es sicher ein Espresso oder ein Nero ist da sicher besser geeignet. Was ich auch noch nie gemacht habe, was man immer wieder sieht, ist Spaghetti Vongole und dann schön den Parmesankäse drüber. Ne? Das mögen Italiener auch sehr, sehr ungern.
Okay, also da gibt es schon durchaus eine recht lange Liste.
Ja, ja.
Sie haben sich ja auf die kleinen Freuden im Alltag konzentriert. Da gibt es dann so Situationen, Sie stehen an einer Kreuzung und beobachten diese Kreuzung und plötzlich taucht eine ältere Dame auf. Was macht die da?
Genau, das war einer meiner ersten Tage in Triest und ich bin ja ein Inselkind und bin die Großstadt nicht mehr gewohnt. Also diese ältere Dame war nennen wir es mental herausgefordert. Sie hatte ein etwas zerrissenes Blümchenkleid an und nicht mehr viele Zähne im Mund. Und sie sprach sehr laut mit sich selbst. Ich dachte zuerst, sie spricht mit mir, aber sie sprach sehr laut mit sich selbst, auch in einem Italienisch, was ich nicht so gut verstand. Der Verkehr strömte noch, vierspurig, wir warteten aufs Grün.
Angst um sie.
Und sie lief auf die Straße und stellte sich zwischen die jeweils zwei Fahrspuren und tanzte und dirigierte den Verkehr. Und ich dachte, was passiert hier? Und alle anderen um mich herum lächelten. Diese Dame ist wohl offenbar eine lokale Berühmtheit. Und ich setzte also meinen Weg ins San Marco fort und 5 Minuten später tauchte die Dame dort auf. Und ich dachte, oh nein, das wird jetzt irgendwie alles ganz schlimm und vielleicht erkennt sie mich sogar. Das war dann zu viel verlangt und vielleicht schreit sie rum, was natürlich eine Dame, die offenbar Hilfe benötigte. Aber was passierte? Sie setzte sich still hin, trank ihren Kaffee und ging dann wieder. Und dann fragte ich natürlich neugierig, wie ich bin, eine Bedienung. Kellner sagt man übrigens auch nicht mehr, Bedienung heißt das. Was das für eine Dame sei. Und er sagte, ja, das ist unsere Obdachlose und sie kommt jeden Tag hierher und bekommt ihren Kaffee von uns, also zahlt auch nichts. Und wir sagen ihr immer nur, sie soll still sein, weil wir arbeiten müssen. Sie soll also nicht zu laut sein und daran hält sie sich. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ganz süße Geste.
Wir sind in Triest heute Vormittag mit Stefan Maywald, haben schon vieles erfahren. Auch, dass Triest Filmkulisse ist für einige Filme, für historische und auch für aktuelle. Welche Beispiele gibt's da?
Also Triest ist einfach eine sehr, sehr fotogene Stadt, das muss man schon sagen. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist Liebesgrüße aus Moskau, einer der ersten James-Bond-Filme. Interessanterweise kommt Triest nicht vor, wird aber sehr oft erwähnt, denn es war wirklich, im Gegensatz zu Berlin, war Triest, lag ja auch genau am Eisernen Vorhang, aber es war sehr permeabel. Also da konnte man, ganz viele Spionageaustausche wurden dort gemacht und nicht in Berlin. In Berlin war es natürlich am Checkpoint Charlie sichtbarer, aber in Triest passierte viel, viel, viel. Und deswegen wurden da ganz in den 50er, 60er Jahren ganz viele Action-Thriller gedreht, die man hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so gut kennt. Aber was wahrscheinlich alle mitbekommen haben, 2025 gab es den Action-Thriller Heads of State, ich glaube für Netflix. Der wurde in Triest gedreht und jetzt ist wieder eine Netflix-Produktion dort. Ich glaube, sie profitieren auch so ein bisschen davon, dass es noch so eine Stadt ist, wo es schon noch sehr, sehr, sehr viele italienische Ecken gibt, aber die man im Gegensatz zu Venedig zum Beispiel oder Florenz nicht komplett absperren muss, was bei diesen Massen an Touristen in Venedig und Florenz natürlich gar nicht mehr geht. Deswegen weichen viele Produktionsfirmen tatsächlich inzwischen auf Triest aus.
Sie sind jetzt ganz viel unterwegs auf Lesereise. Da werden dann auch schon mal Fragen gestellt. Sie hatten in Ihrem Podcast eine Frage von einem Leser erwähnt, der wissen wollte, warum denn in deutschen Filmen so viel Rotwein getrunken wird? Warum denn?
Also das war wirklich eine verrückte Frage, aber genau dafür liebe ich meine Leser. Ich habe mich dann da tatsächlich ein bisschen reingekniet. Er sagte komisch, dass in deutschen TV-Krimis, er macht es ganz präzise, immer nur Rotwein und nie Weißwein getrunken wird. Und der Grund ist ganz einfach, Rotwein ist fotogener, sieht besser aus im Film. Ja. Weißwein sieht oft nach Wasser aus oder irgendwie nach Apfelsaft oder manchmal auch nach leerem Glas. Und Rotwein mit den Farben, mit den Reflexen, ist das einfach. Rotwein ist der bessere Schauspieler, so könnte man es nennen.
Okay, und Radio Adria heißt der Podcast. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Ja, ich bin ein bisschen spät zur Party gekommen, was Podcasts angeht. Ich habe im April 2025 damit angefangen. Auf Wunsch vieler, vieler Leser, die gesagt haben, das wäre so toll, wenn du einen Podcast machen würdest. Und ich dachte, ja, der Zug ist abgefahren. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es tatsächlich noch keinen Podcast gibt, zumindest für den deutschsprachigen Raum, der so die obere Adria von Venedig bis Triest abdeckt. Und da gibt es ja immer was Interessantes zu erzählen. Und deswegen habe ich diesen Podcast gemacht, der inzwischen wöchentlich rauskommt und der wirklich ich kann es nicht anders sagen, von Anfang an sehr erfolgreich war. Und das ist etwas, was einem als Schriftsteller natürlich sehr gut tut, weil viele Bücher sind natürlich sehr schwere Geburten. Aber dieser Podcast hat glücklicherweise von Anfang an funktioniert und viele Leute glücklich gemacht.
Ja, schwenken Sie womöglich über ins andere Geschäft, vom Schriftsteller dann zum reinen Podcaster?
Ich glaube nicht, das Bücherschreiben macht mir schon noch so viel Spaß, dass ich das nicht aufgeben will.
Dann vielen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Stefan Maywald.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.